Herzlich willkommen zur letzten Episode von unserem Zyklus «Ein Baby zieht ein». Wir sind heute das Thema Familie und ich bin in einem Ort, wo ich noch nie war, in einem fremden Küchentisch, was mich sehr freut. Und wir schauen heute verschiedene Aspekte an, die ihr in eurem Familienalltag werdet antreffen mit einer Fachfrau. Aber ich glaube, Janine, stell dich doch gerne selber vor.
Ja, hallo miteinander. Hallo Barbara, schön bist du da. Darf ich dich da bei mir in Grasswil begrüßen? Ich bin Janine, ich habe zwei Kinder und ich habe vor gut 5 Jahren für den Livo gegründet. So ein bisschen mein Herzensbusiness, wo ich Eltern begleiten darf, zu verschiedensten Themen, die wir heute werden anschauen werden. Und mir ist es ganz wichtig, dass ich den Eltern mitgeben darf, dass sie sich so wieder mehr auf die Bedürfnisse des Kindes konzentrieren können, so auf einen natürlichen Zugang und ganz oft einfach weniger mehr ist.
Ja, das finde ich einen ganz schönen Satz. Das ist sehr schön, sehr spannend. Wir haben uns so ein bisschen auf Kommunikation und auf das Windeln und Trockenwerden eingeschränkt, weil du hättest noch viel mehr zu bieten. Aber ich denke, dass wir so ein bisschen in einem Zeitrahmen drin sind. Starten wir einfach mal. Die gewaltfreie Kommunikation. Was versteht man darunter?
GFK, das ist die Abkürzung von gewaltfreie Kommunikation. Das ist eigentlich ursprünglich ein Kommunikations- und Konfliktlösungskonzept von Marshall B. Rosenberg, das ist ein amerikanischer Psychologe, der das wie etabliert hat. Und der Hintergrund ist, dass die Bedürfnisse und Gefühle im Vordergrund stehen und er auch gewisse Grundhaltungen hat formuliert. Und es gibt auch die 4 Schritte von der GFK, wie du sinnvoll und empathisch kannst kommunizieren mit den Menschen. Sei das mit einem Baby, mit einem Kind oder eben mit einer erwachsenen Person.
Also ist es auch ein bisschen eine Grundhaltung.
Genau, es ist aus meiner Sicht eben nicht nur das Konzept an sich. Er ist in dem Sinne auch, tut auch in Kriegsgebieten, tut er auch als Konfliktmediator arbeiten und hat auch unterschiedlichste Leute ausgebildet, die das dann auch professionell ausführen. Und aus meiner Sicht ist eben GFK wirklich auch viel mehr als einfach nur so eine Kommunikationsstrategie, sondern eine Lebenseinstellung. Wirklich so eine Haltung gegenüber dem Mensch, gegenüber dem Leben, wie das der, ja, wie der Mensch gesehen ist an sich. Genau, das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Ja. Und dort spielt es natürlich schon eine Rolle, gerade in der Kleinkindererziehung, wie das du am Kind begegnest, ob das auf Augenhöhe ist oder ob das aufgrund von einem Machtverhältnis stattfindet. Und dort kann man sehr vieles bewirken mit der Sprache.
Wie würdest du wie abbrechen, für, wenn wir jetzt, ja, wir starten immer mit einem Säugling, mit einem Baby, wo hat dort GFK seinen Schwerpunkt, oder wie könnte man das dort anwenden?
Ich denke, dort ist einfach wichtig, dass du wie siehst, das ist hier ein Wesen, das schon wahnsinnig viele Kompetenzen mitbringt und dass das auch wertschätzt ist. Und gerade zum Beispiel, wenn du zum Wickeln bist, dass du hier auch auf deine Sprache und deine Mimik achtest und wenn jetzt mal die Windel voll ist, dass du vielleicht nicht unbedingt sagst, wow, das stinkt, sondern dass eben in dem Sinn kannst du formulieren, oh, ich sehe gerade, deine Windel ist voll. Für mich schmeckt das nicht gerade wahnsinnig toll. Wir tun jetzt da putzen und die dann entsorgen. Oder dann waschen, je nachdem, was man halt auch an Windeln braucht. Und schon das, dort fährt wie eigentlich die Haltung ja schon an, gegenüber dem kleinen Menschen, den man begleiten darf. Und das zieht sich natürlich dann auch durch in die Kleinkindzeit und wenn sie älter werden. Ja. Jetzt, eben mit den Säuglingen ist es halt relativ schwierig. Dort ist es wichtig, dass man zum Beispiel eben gerade beim Wickeln oder bei dieser ganzen Babypflege auch immer wieder formulieren, was man macht. Also, dass dem Kind wie auch das mitteilt wird, dass es nicht einfach nur angerührt wird, sondern dass wirklich schrittweise auch sagst, ich tue jetzt, eben, wenn wir jetzt wieder beim Wickeln sind, ich tue die Windeln öffnen, ich tue die drehen, ich tue die Füße putzen und so weiter und so fort. Wenn es bei dir hast oder wenn es mal übergeben wird an eine fremde Person, dass du das wie auch immer dem Kind auch kommunizierst. Das ist sicher mal sehr wichtig, weil dann fühlt sich das Kind schon dann auch schon gesehen und wertgeschätzt. Und das ist ja auch eine von der von der wichtigen Aussagen von Rosenberg, dass das Kind sich durch das, dass du mit ihm auf Augenhöhe redest und auch siehst, was Bedürfnis könnte hinter dem Gefühl sein oder zumindest probierst, das zu sehen und zu analysieren, dass es sich einfach viel, viel mehr viel mehr wertgeschätzt fühlt, dass es wichtig ist und dass es auch ein Teil davon ist und darf auch eine eigene Meinung haben. Ja. Genau. Und was wie wichtig ist, ist, wenn sie etwas grösser sind, so in diesem Autonomiealter, wo ja dann mit 1,5-2 anfängt, dass dort hier wirklich, dort kann es ja sehr, sehr herausfordernd sein im Umgang mit dem Kind. Und dass man sich dort einfach immer auch bewusst ist, hey, das Kind macht das, um sich selber ein Bedürfnis zu erfüllen. Es macht sein Verhalten, tut nicht die, eigentlich, will die nicht ärgern, sondern es erfüllt sich jetzt gerade ein Bedürfnis. Und dass man das wirklich auch wertschätzen und sehen kann. Und dass man im besten Fall, jetzt, wenn man jetzt die vier Schritte zum Beispiel, die Technik würde anschauen von der GfK, wäre es jetzt wichtig, wenn es jetzt gerade so eine Konfliktsituation gibt, zum Beispiel, dass das Kind jetzt die Jacke nicht anlegen will. Es ist kalt im Winter draußen, du möchtest, dass das Kind die Jacke anlegt und die Schuhe zum Beispiel. Und das Kind weigert sich. Und dass du dann wirklich mit, zuerst mit einer Beobachtung schaffst, nicht im Sinne von, du ziehst jetzt die Jacke an, weil ich das so will, sondern mehr, ich sage gerade, du möchtest jetzt die Jacke nicht anlegen. Und dann dort wirklich auch mitgibt, vielleicht das Gefühl, wenn er wieder zweiter Schritt, du hast jetzt vielleicht gerade nicht Lust, du möchtest jetzt gerade gerne noch in diesem Pulli bleiben, weil du jetzt noch gerade nicht merkst, dass draußen vielleicht kalt ist. Und das dritte wäre dann vielleicht ein bisschen das Bedürfnis dahinter, weil es einfach vielleicht einfach eine dicke Jacke ist und es einfach mühsam ist und vielleicht ein bisschen zu fest eingeschränkt ist in der Bewegung. Und das vierte wäre dann eher wie so die Bitte. Und formulieren könnte man es dann so zum Beispiel, könntest du einem Kind wie sagen, hey, ich sehe, du möchtest jetzt die Jacke nicht anlegen, ich bin aber für deine Gesundheit zuständig, möchte, weil es draußen kalt ist, dass du die Jacke anlegst. Legst du sie da oben an, also drinnen, bei uns zum Beispiel in der Wohnung oder im Haus, oder legst du sie draußen an. Also dass man wie zwei Optionen zum Beispiel gibt. Das Kind nähren, wie kann, genau aus dieser Auswahl, die du ihm gibst, und dort einfach maximal zwei, weil sonst ist es überfordernd für das Kind. Das gibt auch wieder Orientierung und gleichzeitig merkt das Kind, okay, ich werde gesehen. Plus, ich kann jetzt auch noch etwas mitentscheiden. Und dann ist natürlich das Kooperationsbedürfnis viel, viel grösser, oder? Und dass es wirklich auch mitspielt. Genau. Ja. Weil grundsätzlich, das ist auch eine ganz wichtige Grundannahme von GfK, jeder Mensch ist so geboren, dass er kooperativ sein will und auch will zum Gemeinwohl beisteuern. Es ist wirklich das Grundbedürfnis von uns Menschen. Und das will ein Kind. Also macht es eher dann, wenn es sich eben auch gesehen fühlt und wertgeschätzt fühlt. Und dass es ein Mitspracherecht hat. Und das ist halt die grosse Challenge. Genau. Dort, finde ich, hilft die GfK schon sehr, sehr fest. Einfach auch mit diesen Grundannahmen. Und gleichzeitig auch, dass du wirklich probierst, nicht zu verurteilen, nicht zu bewerten. Das ist eine ganz wichtige Grundlage auch. Ohne Belohnung und Bestrafung, weil extrinsische Motivations, das ist einfach, oft, wenn es trocken wird, ablangt, ist das einfach schwierig.
Ja, ja. Ja, da kann man dann später noch, sicher noch mal drauf zurückgehen. Genau. Was würdest du den Eltern raten, die sich jetzt wie in dieser Babyphase noch befinden, was das Thema interessiert?
Ja, also sicher alle Bücher von Marshall B. Rosenberg. Das hat sicher viele ganz wichtige, schöne Inhalte drin. Was ich auch ganz ein tolles Buch finde, ist Liebe und Eigenständigkeit von Alfie Kohn. Oder halt auch die Bücher von Nora Imlau. Die kann ich auch wirklich von Herzen empfehlen. Und sonst würde ich bitte auch ein Live-Webinar an zur gewaltfreien Kommunikation im Umgang mit Kindern. Da dürft ihr euch natürlich auch frühzeitig melden. Also es macht sicher Sinn, wenn man sich schon in der Babyzeit sich damit auseinandersetzt, weil man ja schon vieles auch kann, wie üben kann, wenn das Kind ein bisschen grösser wird. Und je früher man sich der Tiere informiert, desto einfacher geht es natürlich dann auch um eure Umsetzung, weil grundsätzlich ist ein GfK eigentlich, es liegt ganz vieles an den Eltern, also wie ist mein Bedürfnistank gefühlt, wie bekomme ich genug Empathie oder hole ich mir die Empathie, die ich brauche. Und dann funktioniert es natürlich auch einfach deutlich einfacher im Alltag, genau, wenn es dann einmal zu stressigen Momenten kommt.
Ja. Ja. Die Sachen, die wir sicher verlinken, Bücher plus die Kurs. Du hast es gerade angesprochen, es ist wie einfacher, wenn man schon die Übung hat, dass man in Stresssituationen immer noch in dem innen bleiben.
Ja, das ist wirklich, das kann ich aus Erfahrung sagen, ich bin jetzt doch einige Jahre schon die GfK anwenden und es ist ein riesen Prozess, es ist wirklich ein Lebensprozess. Und auch ich scheitere also täglich. Und gleichzeitig ist es so immer wieder gehst wieder eine Stufe weiter auf zum Erfolg, respektive dorthin, wo du dir das gerne würdest wünschen. Was ganz wichtig ist, dass sich dort bewusst sein und das reflektieren. Ich finde schon nur den Schritt, dass sie, dass sie das Bewusstsein haben, dass die Grundhaltungen sie sich ein bisschen verinnerlichen vor GFK und das Kind einfach wirklich nicht als kleine Erwachsene gesehen und auch möglichst der Adultismus wie nicht angewendet wird. Also das Machtverhältnis gar nicht ins Spiel kommt, sondern wirklich einfach probierst, auf dieser Augenhöhe zu bleiben.
Von Anfang an.
Von Anfang an, ja.
Jetzt haben wir sehr viel von den Erwachsenen geredet. Mhm. Was ist denn vom Kind, wo man kann? Weißt du, es ist häufig so, als im Baby, so diese ersten 6 Wochen, wo man gefühlt keine Rückmeldung hat, was ja eben nicht so ist. Ja, kannst du uns da mehr sagen dazu?
Ja, also ich sehe viele Parallelen von der gewaltfreien Kommunikation in der tanzenden Babysprache. Mhm. Die tanzenden Babysprache ist eine universelle Sprache von allen Neugeborenen, die aufzeigt, dass es jedes Kind in den ersten 3-4 Monaten durch Vorlaute, die reflexbasiert sind, also die durch einen körperlichen Reflex ausgelöst werden, ein Kind eigentlich ein Bedürfnis kann mitteilen. Und ich finde das recht praktisch, so das Tool für Eltern, gerade eben in der Wochenbettzeit oder auch schon vorher, wenn man sich mit dem befasst, dort hier mal ein bisschen reinzuhören, die verschiedenen Laute, die es gibt, und sich dort ein bisschen Wissen aneignet und vor allem einfach auch so die Sichtweise, hey, mein Kind kommt wahnsinnig kompetent auf die Welt, die hat dann ein Wesen, das eigentlich schon weiss, was es braucht und kann das sogar durch gewisse Laute mir mitteilen. Also, dass meine Eltern sind wie nicht einfach so lost, sondern so, okay, ich höre mal her, was könnte es mir echt sagen? Ich habe gelernt, der und der Laut. Und das gibt einfach auch eine gewisse Sicherheit und eine gewisse auch wieder Orientierung für die Eltern im Umgang mit dem Kind. Genau. Und die Laut, also es ist ja eigentlich das Bedürfnisweinen, wird genannt. Also die tanzende Babysprache deckt wie das ab. Das heisst, es hat wie 5 Laut. Und die 5 Laut tun immer ein Bedürfnis eigentlich wie, oder weiten ein Bedürfnis kundtun. Und ein Laut ist für Hunger. Das ist «Neh», das ist aufgrund des Saugreflexes, wo die Zunge nach oben hochgeht, dann wird der produziert. Dann gibt es «Ech», das ist so eine Dreierabfolge meistens, der tut eigentlich zu aufstossen, also dass sie müssen gürpseln, dass sie die Luft oben rauslassen. Dann gibt es den Bauchwehlaut, der ist ein bisschen schwierig zu sagen, das ist so «R», so auf «R» vor allem, das ist erst so ein Schreilaut. Wenn sie Bauchweh haben, also wenn sie ausscheiden und, oder wenn sie fürzeln, dann gibt es der Müde, also für Müde, ich möchte gerne schlafen, das wäre «Oh», das ist aufgrund des Genreflex. Und dann gibt es der 5. Laut, das ist «Hä», das ist so ein gekechelter «Ha». Der ist eher so ein kleiner undefinierter Laut, der ist auch aufgrund des Hautreflex, also wenn es zum Beispiel zu kalt oder zu warm hat oder wenn es sich unwohl fühlt in der Kleidung, wenn ein Body, eine Naht irgendjemand drückt oder wenn die Windel nass ist, also wenn es sich gebisselt hat, dann würde es das auch zeigen. Und diesen Laut kannst du sehr gut brauchen, dann auch für die Ausscheidungskommunikation, also für das Abhalten. Genau.
Sehr spannend. Also das ist ja mega kompetent, so ein Baby. Es ist schon mit 5 Lauten so viel Bedürfnis abdecken. Das können wir manchmal nicht mehr.
Ja, und die Schwierigkeit ist natürlich dann auch im Alltag, dass es so Kombi-Laut gibt. Also das ist natürlich dann schon nicht so, dass jedes Baby so ganz klar die Laute sagt und du weißt auch ganz genau, was es ist. Also dann durfte ich selber die Erfahrung machen mit unserer Tochter. Da bin ich am Anfang so total im Wind gestanden. Also, okay, was willst du mir jetzt sagen? Und dann mit der Zeit habe ich dann schon auch herausgefunden, okay, der Laut ist bei ihr so, der Laut bedeutet das. Und habe mich wie konzentriert auf Einzelne. Oder? Ja. Weil alle 5 gerade am Anfang können, das verstehen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also nicht ein Ding der Unmöglichkeit, aber halt einfach sehr herausfordernd. Und gerade in der ersten Zeit mit Baby willst du ja nicht noch Stress auch noch generieren, darum dort hier wirklich auch ruhig bleiben. Und gleichzeitig hat mir das schon sehr, sehr fest gehofft, also den bei unserem Sohn noch nicht kennt. Ich habe dann schon unseren Sohn auch verstanden, auf eine andere Art. Aber bei der Tochter war es dann schon sehr spannend gewesen. Sie ist mir, also ich habe wirklich ganz viele Bedürfnisse schon direkt schneller erfüllen können. Einfach weil mir bewusst war, aha, okay, du machst jetzt den Laut, das bedeutet das. Das heisst, genau, du willst jetzt zum Beispiel etwas trinken oder du willst jetzt gerne eine frische Windeln. Und da war uns einfach das Kind noch viel zufriedeniger gewesen. Das habe ich ganz spannend gefunden. Und das haben mir noch ganz viele Familien rückgemeldet, wo ich die Sprache weitergeben darf.
Ja.
Das einfach, ist eigentlich in dem Sinne schrittweise ein Stück weit auch logisch, weil ja Bedürfnisse erfüllt sind. Oder? Und Kinder, was noch wichtig ist zu wissen, ist, die tanzen Laute sind ja Vorlaut. Also die machen sie eigentlich, bevor sie rennen. Und das habe ich auch immer sehr spannend gefunden, wenn ich nicht herhören konnte oder so, dann irgendwann hat sie dann gerannt. Und das ist eigentlich wie so, aus Sicht des Kindes ist so, hey, jetzt haben wir 10 Minuten lang gesagt, was ich brauche, und jetzt bist du immer noch nicht zu mir gekommen, dann renne ich jetzt halt, weil dann säckelst du. Und das habe ich auch immer sehr spannend gefunden, wenn ich es frühzeitig gemerkt habe, dann ist halt wie gar nicht wirklich zum Rennen gekommen. Und das hat uns den Alltag schon auch erleichtert.
Ja, das glaube ich. Ja. Ja. Bedingt aber, dass man gut herlässt.
Genau, und das finde ich so, so schön. Das ist wirklich eigentlich auch ein kleines Geschenk für uns Erwachsene, dass man wieder ein bisschen langsamer darf gehen, ein bisschen achtsamer wieder, nicht so die Schnelllebigkeit. Und ein Baby ist einfach viel, viel, viel langsamer. Und wenn man sich auf das einlädt, also ich finde, das ist ein Riesengeschenk. Das ist wirklich einfach so dürfen durchschnaufen und dürfen einfach Stopp herhören. Okay, ich höre das. Das könnte das sein, probieren wir das Bedürfnis zu befriedigen. Und das ist entspannt.
Ja.
Beide.
Ja, glaube ich. Ja. Ja. Und man kommt eben auch ein bisschen rein. Man erkennt dann auch die Eigenheiten des Kindes mit dieser Sprache zusammen. Und du hast gesagt, es klingt vielleicht bei einem Baby ein bisschen anders als bei anderen Babys.
Ja, klar. Und was auch sehr schön ist, der Vater kann sich dann natürlich auch sehr gut eingeben, oder? Und auch Geschwister, die Kinder. Also wir haben auch die Erfahrung gemacht, unser älterer Sohn hat dann irgendwie auch die Leute, wir haben vorgängig auch ein bisschen geübt mit Videos und also einfach die immer wieder angehört. Und er hat mir dann durchaus manchmal können sagen können, sie braucht das und das und das. Und das hat effektiv dann auch gestimmt. Und das finde ich noch schön, dass wir so ein bisschen alle von der Familie wie können beitragen können. Und es nicht einfach nur ja, für das Zeichen an der Mutter liegt. Gewisse Sachen sind halt einfach auch vor allem von der Mutter deckt. Und dass du das einfach auch so ein bisschen ja, auf andere Schultern noch ein bisschen ablegen und, und einfach auch aufzeigen, hey, das Kind weiss, was es braucht. Und eure Aufgabe ist, ruhig zu sein und herzuhören und das können zu verstehen.
Oder du hast jetzt gesagt, Videos, ist das so eine Möglichkeit, wie sich auf die Sprache vorbereiten?
Also ja, es gibt eine App, einerseits, wo man sich kaufen und aufs Handy herunterladen kann. Die hat dann wie Videos drauf oder laut. Und was ich eben sehr toll finde an diesen Videos, du siehst dann auch das Kind, was es für körperliche Reaktionen auch macht. Weil es ist nicht nur der Laut, sondern eben auch wie zum Beispiel Füßchen machen oder Stirn runzeln oder Ohren zupfen oder Augen reiben, das sind alles auch Reaktionen vom Körper, die dann der Laut wie auch noch tut, eigentlich zusätzlich unterstützen, für das man herausfinden kann, was das Baby braucht. Und dort habe ich einfach auch übrigens auch die Erfahrung gemacht, ich habe unsere Tochter sehr, sehr viel gedreht und da bin ich einfach viel näher bei ihr und habe natürlich viel schneller auch auf die ganzen Laut und Reaktionen vom Körper können reagieren. Und ja. Das, ja,
wenn du so einen Tipp,
würde so nachgehen, genau. Andere Möglichkeit wäre, dass ihr euch bei mir meldet, ich biete dort auch Beratung an oder auch ein Webinar, wo ich über eben so ein bisschen Baby-Talk rede. Dort kommen auch noch Babygebärden rein und die ganze Ausstellungskommunikation verbinde ich dort.
Ja, genau. Spannend. Du hast jetzt gesagt, das brauchst du eben auch wirklich zur Ausscheidungskommunikation. Ich meine, das Wort schon nur Ausscheidungskommunikation. Dann super. Ich glaube, die Mehrheit, die unseren Podcast hört, hat noch nie von diesem Wort gehört. Was bedeutet das?
Ja, wir kennen es auch unter Windelfrei oder Abhalten. Ich bin auch Fan vom Begriff Ausscheidungskommunikation, weil es eigentlich Kommunikation über die Ausscheidung ist. Und windelfrei suggeriert so ein bisschen, ja, das Baby ist einfach ständig ohne Windeln. Kann man machen, muss aber nicht zwingend sein. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und beim Abhalten, das wäre dann wieder der dritte Begriff, dort wird wie eigentlich so ein bisschen die Art und Weise, wie man ein Kind eben dann tut windelfrei erziehen. Das wäre wie so das Abhalten, wär, wie ich halte das Kind ab über ein Töpfchen, über ein Lavabo, beim WC für die Ausscheidung. Also wir lassen das Kind nicht in die Windeln bisschen oder Kacki machen, sondern wir lassen es wie, frei ausscheiden, was ein Grundbedürfnis von jedem Säugling ist. Also wichtig ist, das finde ich schon sehr, sehr wichtige Message, die ich gerne mitgeben möchte, dass jedes Kind auf die Welt kommt und dir entsprechend signalisieren kann, wenn das es muss, aufgrund des Ausscheidungsreflexes. Das ist ein frühkindlicher Reflex, das wissen ganz, ganz viele Leute nicht mehr. Und dass wir eigentlich in der westlichen Kultur das ganze Wissen und das Gedankengut auch ein bisschen verloren haben. Und eigentlich ein Grossteil unserer Weltbevölkerung das Kind automatisch frei ausscheiden. Einerseits, weil sie den Zugang nicht haben, andererseits, weil sie einfach wirklich noch mit der intuitiven Babypflege und mit dem natürlichen Zugang zur Natur einfach noch mehr verbunden sind. Und was ich wahnsinnig spannend finde, ist, dass wenn es ankommen bieten willst, dann hast du ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie das umsetzt ist. Also es muss nicht all-in sein, es kann, man kann wieder Fokus auf den Stuhlgang legen zum Beispiel. Das ist natürlich schon ein Riesengewinn, dass das Kind einfach beobachtet und schaut, jetzt wäre es auch eine Zeit oder auch nach den Standardsituationen, dann kann ich das noch später kommen, und man dem Kind wie ein Angebot macht, dass du jetzt für den Stuhlgang kannst, frei ausscheiden und nicht in die Windeln musst. Weil jedes Baby will sich nicht beschmutzen, das ist wirklich ein Urbedürfnis. Sie haben eine frühe Reinlichkeit in den ersten 3 Monaten, das ist so eine sensible Phase für sie. Und darum finde ich das grundsätzlich sehr, sehr ein wichtiger Punkt in der Babypflege, dass man auf das Bedürfnis könnte eingehen könnte, wie halt ja auch die anderen Grundbedürfnisse automatisch gedeckt werden, wie Einschlaf begleiten, Nahrungsaufnahme, Nähe geben, zu tragen.
Eine frühe Reinlichkeit. Mhm. Wie kannst du das noch ein bisschen ausführen, was das bedeutet, das Bedürfnis?
Genau, aber jedes Baby will sich nicht beschmutzen, weil sie sind eigentlich wie noch so ein bisschen unsere Steinzeit-Babys. Sie sind noch so programmiert. Man kann sich vorstellen, in der Wildnis würde ein Kind, wenn es sich voll macht, relativ schnell mal von einem wilden Tier gefressen werden. Das ist natürlich heutzutage bei uns nicht mehr so. Und gleichzeitig haben sie einfach wie noch so das Programm in sich inne. Und darum ist für sie wie ganz zentral, dass sie mitteilen können, wenn das sie müssen. Mhm. Und das machen sie auf unterschiedliche Arten. Es wird die schon Kinder haben oder ein Baby schon mal haben dürfen. Denen kommt es sicher in Sinn, dass wenn die Windlamik geöffnet ist, oder dass mal zuerst mal angepieselt wurde. Und das hat mit dem Bedürfnis eigentlich zu tun, dass sie so lange wie möglich zurückhalten, bis sie dann eigentlich wie befreit werden. Und wenn der Windel offen ist, dann haben sie dann die Möglichkeit, wow, jetzt kann ich frei ausscheiden. Und dort, anstatt dass man es angepieselt wird, kann man dann einfach automatisch das Töpfchen anbieten. Das wäre eigentlich so der erste Schritt, so eine von der Standardsituationen beim Wickeltisch, ein Töpfchen bereit zu haben und dem Kind wie das Töpfchen, also das Abhaltetöpfchen anbieten.
Ja.
Genau.
Was geht aber recht schnell. Also aus ja, Erfahrung, in dem Moment von Windeln auf und geht schon ein bisschen, da muss ich so schnell reagieren.
Das ist durchaus so und darum finde ich, ist es ganz wichtig, wenn man das umsetzen die Ausscheidungskommunikation, dass man sich bewusst ist, dass es wie die Standardsituationen gibt. Also ja. Einerseits gibt es ja wie die Signale vom Kind. Die verlieren sich so nach den ersten 4 Monaten. Und intuitiv kannst du natürlich auch abhalten. Das sind ganz viele Naturvölker, die halten intuitiv ab. Die wissen ganz genau, wenn es das Kind muss. Aufgrund halt einfach davon, dass sie noch viel mehr mit dem Baby in Kontakt sind und in Verbindung. Und ich gebe auch in meinen Beratungen weiter, dass sie doch einfach mal so mit den Standardsituationen anfangen. Klar sollen sie unbedingt auf das Signal schauen. Die können sehr deutlich sein, je nach Baby. Und gleichzeitig ist halt, wenn man wie sagt, hey, probier es mal, wenn du gehst, wickeln. Mhm. Oder ganz, die Mehrheit der Babys, die eigentlich während dem Still oder nach dem Still oder nach dem Fläschchen geben, machen die die Windeln voll, und zwar mit Stuhlgang. Und statt dass das in die Windeln geht und jetzt kannst du dich hingehst, wickeln und putzen, kannst du auch das Töpfchen anbieten. Eine weitere Standardsituation wäre nach dem Schlafen. Wenn wir aufstehen morgen früh, was machen wir als erstes? Wir gehen auf die Toilette und das ist bei den Babys genau gleich. Auch nach den längeren Schlafphasen durch den Tag kann man das Töpfchen anbieten. Und dann ist das so, kannst du das ein bisschen routinieren und kannst Erfolge erzielen und siehst auch, wenn man vielleicht noch so ein bisschen so denkt, kann das denn wirklich funktionieren? Dann merkt man wie, okay, es funktioniert wirklich, es klappt, das Kind kann das. Und dann merkt man auch, dass es, okay, das könnte man wirklich weiterführen, weil es einfach auch für das Kind sehr wohltuend ist. Und was ich halt ganz toll finde, ist, ich würde es wirklich, wenn irgendwie möglich, ab Geburt starten. Und der kann sich wirklich auch der Vater sehr gut einbringen. Mhm. Der kann dort den Teil, den Part übernehmen und dort einfach auch eine wunderschöne Verbindung mit dem Kind aufbauen. Ja, über ein sehr intimes Thema. Ja. Ja. Wir können gerne mal zum Beispiel, wenn man beim Wickeln, ich rate zu 2, maximal 3 Stunden Wickelintervall. Gerade am Anfang bei den Neugeborenen nicht länger als 2 Stunden. Dort scheiden sie noch sehr viel öfter aus. Und insbesondere, wenn sie halt gestuhlt haben, wenn man das wie verpasst hat, dass man dann sicher geht wickeln. Und gleichzeitig einfach immer eigentlich nachher eben das Kind sehr achtsam abzieht, auch möglichst in kinästhetischen Bewegungen, und dann das Töpfchen anbietet. Und das Kind kann man dann wie eigentlich auf das Töpfchen setzen, indem man ihm den Rücken auch stützt und das Köpfchen wie hebt mit dem Bauch eigentlich. Im besten Fall. Jetzt beim Wickeltisch kannst du das Töpfchen wie auf einen Wickeltisch stellen und sonst kannst du auf einen Stuhl hocken oder auf das Sofa hocken und dort hier wie das Töpfchen zwischen die Beine klemmen. Und dann tust du das Kind auf das Töpfchen wie setzen und tust es stützen, plus tust du ihm die Füße haben, dass es so eine Orientierung und Halt gibt. Und dann kannst du ein Signallaut machen, so einen Schlüssellaut, das wäre Psss. Das würde das Kind auch zusätzlich noch animieren, dass es ausscheiden würde. Grundsätzlich ist es die Position, die Abhalteposition, also es ist so eine Anhock-Spreizhaltung, sagen wir denen, führt eigentlich das Kind dazu, dass das Kind ausscheidet. Genau. Und dann ruhig bleiben, schön entspannt sein. Ich habe mich so 2-3 Mal durchgeschnauft, dass ich mich entspannen konnte. Und so hat es dann die Entspannung auf das Kind übergelegt.
Ja, ein bisschen übertreibt, oder? Das ist ja etwas sehr Wichtiges beim Ausscheiden, dass man entspannt ist.
Genau, ja. Das ist ja genau das, was wichtig ist. Also einerseits entspannt, andererseits soll es sich wohl fühlen. Darum dort ist es auch wichtig, wenn man ein Abhaltetöpfchen nutzt, dass man auch so einen Töpfchenschutz braucht. Also wie so eine, das ist so ein Stoffring, den man kann drauf tun kann, der etwas bequemer ist für das Kind und vor allem auch keine Kälterreiz generiert.
Ja.
Man kann auch abhalten bei mehr Lavabo, solange es noch klein und fein ist und nicht so schwer, kann man so beim Lavabo abhalten. Du kannst auch rücklings aufs WC hückeln und der WC-Deckel ist dann gerade wie so der Spritzschutz, insbesondere bei den Buben ist das gäbig, und den kann man so dort abhalten.
Ja, also es braucht eigentlich nicht ein Töpfchen, sondern...
Ich rate schon zu einem Töpfchen, bist einfach viel flexibler, ja. Insbesondere wenn du es dann auch beim Stillen machen willst. Dann hast du es wirklich, dort kannst du wirklich bei deinem Stillplatz, oder bei dem Stillsatz, was auch immer du brauchst, kannst du es separat haben und dann kannst du es zücken und hast eigentlich eine Ausscheidung im Töpfchen. Du musst nicht noch aufstehen, weil am Anfang ist es schon so, dass es relativ schnell geht. Und mit der Zeit können sie die Impulskontrollen aufbauen, also sie sind wie fähig, können die Blase, die wird wie trainiert und stimuliert durch die ganze Ausscheidungskommunikation. Und das ist ja eigentlich dann auch eine ideale Grundlage für das frühzeitige Trockenwerden. Und was hier wie wichtig ist, ist, dass man sich wie bewusst ist, je mehr dass man das Angebot macht, desto mehr wird auch eben die Blase stimuliert und desto eher kann es auch die Impulskontrollen aufbauen. Und so mit 2-3 Monaten können sie wirklich dann auch warten.
Ja.
Also können sie wirklich einhalten und warten 5, manchmal 10 Minuten, bis du dann bereit bist für das Töpfchenangebot.
Okay. Das geht eigentlich sehr schnell.
Es geht wahnsinnig schnell. Es ist wirklich unglaublich kompetent, das Kind. Ja. Und wichtig ist auch zu wissen, grundsätzlich reicht 2-mal am Tag das Angebot. Ich würde sicher, wenn möglich, mehr. 2-mal am Tag finde ich einfach, ist für die stressigen Situationen sehr relevant, wenn es mal gar nicht funktioniert oder du weisst, heute kann ich den Fokus jetzt gerade nicht haben, dass man es einfach 2-mal erfolgreich macht und sonst einfach möglichst so bei 1-2 Standardsituation oder bei allen 4, wie das der Alltag ist und abläuft, kann jeder, wie jede Familie selber entscheiden. Man kann auch entscheiden, man macht es einfach daheim und unterwegs nicht. Oder man kann in Nacht abhalten, das ist auch oft, tut es zu sehr entspannte Nacht führen, braucht es aber nicht. Wenn man will und wenn man die Ressourcen hat, kann man das selbstverständlich auch anwenden.
Aber eigentlich sagst du, es würde wie 2-mal am Tag das Angebot geben, länger?
Auf längerfristig nicht, würde ich jetzt sagen. Ja. Einfach sicher, dass man sich wie bewusst ist, überhaupt das Angebot geben, ist schon mal wichtig.
Ja.
Und gerade in es gibt, wird Momente geben, wo gerade so bei Entwicklungssprüngen oder wenn sie krank sind oder wenn es so kleine, kleine Spannung im Elternhaus gibt oder wenn es grosse Veränderungen gibt, dann wird das Kind auch reagieren, weil ja die Ausscheidung auch mit der Psyche sehr stark verbunden ist. Und der, dass man sich bewusst ist, hey, nicht ganz aufgeben, sondern dass man es einfach zweimal anbietet, das reicht.
Ja.
Wenn man will, dass die Kommunikation erfolgreich etablieren, dann braucht es schon etwas mehr.
Dann braucht es mehr.
Ja. Und der rate ich wirklich einfach zu Fokus auf Stuhlgang. Ja, okay. Weil Bisschen ist natürlich dann schon noch eine Challenge, weil wenn sie bis zu 30 Mal Bisschen am Tag das können abzuhalten, das ja.
Ja. Okay.
Schwierig. Und gleichzeitig ist es einfach eine total schöne Art, mit dem Kind in Kontakt zu kommen. Man kann das Grundbedürfnis erfüllen. Was halt auch ganz, ganz ein toller Nebeneffekt ist, dass das Kind keine Bauchkrämpfe hat oder auch deutlich weniger. Also die 3-Monats-Koliken, die sind ja unter anderem auch aufgrund von dem, dass das Kind wie probiert, den Stuhlgang und die Verdauung zurückzuhalten, tut sich das dann wie anstellen und das gibt dann oft die Bauchkrämpfe. Und wenn man abhaltet und wenn man viel dreht, dann, gerade insbesondere beim Abhalten, gehen die Verdauungsgase automatisch auch weg und dann hat eigentlich das Kind oft gar keine Bauchkrämpfe. Das haben wir ganz, ganz viele Familien zurückgemeldet, die das wirklich auch umsetzen, dass sie die Bauchkrämpfe gar nicht haben, die Koliken.
Ja,
und das finde ich einfach
von schon von Anfang an aber dann machen.
Ja, genau, ja. Oder im zweiten Monat anfangen.
Ja.
Einfach sicher in den ersten 3 Monaten, wo es halt einfach am einfachsten geht.
Ja.
Ja.
Du hast gesagt, es gibt wie 2 Möglichkeiten. Einerseits Standardsituationen und andererseits die intuitive. Gibt es dort noch andere Zeichen? Dann hörst du vor allem auf den Ton. Oder ja, also ich kann mich erinnern, ich habe so sehr eine Mimik. Das sieht man ja auch sehr gut.
Ja, genau. Wenn sie so von drücken zum Beispiel, das ist ja auch. Es gibt wie Signale vom Kind, wie zum Beispiel so ein Ohm und so, oh, oh, jetzt kommt. Das ist eines der Signale. Die Babys werden ganz unruhig und anfangen zu strampeln. Andere die werden ganz ruhig und sind so in sich gekehrt. Mhm. Und sie wirklich so, werden sich ganz fest bewusst, dass sie jetzt gerade ausscheiden müssen. Andere Babys zeigen es durch so Speichelbläschen am Mundwinkel. Das ist auch so ein Zeichen. Und dann genau der Hellaut, also der Tanzenlaut, auf den kann man natürlich auch hören. Das sind so die Zeichen, die meisten Babys eigentlich machen. Und dort darf man auch beobachten. Wenn man das Kind aber viel bei sich hat, kann man es auch, oder auch, ich rate nämlich dazu, dass sie das Kind auch mal ohne Windeln lassen und dann eigentlich das Kind auch beobachten. Und wenn es dann bisselt, zum Beispiel können sie eine Mullwindel in Schritt legen und wenn es dann bisselt, wird ja, automatisch der Mullwind ein bisschen feucht und dann haben die Eltern, okay, jetzt hast du bisschen, was hast du jetzt gerade für ein Zeichen gemacht? Und so können sie ein bisschen auf Entdeckungskreis gehen bei den Zeichen vom Kind. Also
ein bisschen ausprobieren.
Ja, genau. Ja. Und gleichzeitig finde ich, dass sollen sich die Leute, also die Eltern, nicht den Stress machen, die Zeichen können zu verstehen. Es reicht in dem Sinne eigentlich auch, wenn du nach den Standardsituationen abhaltest. Schön ist es natürlich schon, wenn man das Signal kennenlernen und versteht. Es soll aber hier kein Stressfaktor sein.
Aber so eben die Standardsituationen hat man und die dazu noch das Töpfchen nehmen, ist natürlich viel einfacher.
Ja, genau. Ja, das macht es sehr praktisch. Finde ich auch wichtig, dass man sich ein bisschen überlegt, wie das Kind anlegt. Eigentlich die konventionelle Kleidung ist nicht unbedingt abhaltenfreundlich. Was ich dir damals empfehle, ist so Pumphösli. Die kannst du schnell runterziehen. Und dann unten das Body könnte man Knöpfe offen lassen, das haben wir immer so gemacht. Oder du kannst auch gerade, es gibt auch Abhaltekleidung, also wo wirklich so konzipiert sind, dass du sehr schnell im Abhalten bist. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Und sonst würde es sich sicher eben lohnen, auch mit dem Stülpen zu arbeiten, also so Beinstülpen. Dass du wie das Body hast und dann einen längeren Pullover und dann die Beinstülpen, gar keine Hosen anlegst und dann hast du natürlich relativ schnell die Windeln offen.
Ja.
Gerade wenn es beim Stillen ist oder beim Füttern, kann das dir so sehr vieles erleichtern, dass du wie vorgängig schon überlegst, wie mache ich das Kind bereit, für das ich dann ein Töpfchenangebot machen kann.
Dass du wirklich nur noch die Windeln auftun musst.
Genau, und das klingt jetzt zwar aufwendig und gleichzeitig habe ich einfach die Erfahrung gemacht, wenn ich mir das überlegt habe und wirklich dem Kind auch das Töpfchenangebot gemacht habe für den Stuhlgang, gerade beim Stillen, wo halt aufgrund des gastrokolischen Reflex meistens der Stuhlgang auch kommt, geht mir natürlich dann schon ein bisschen einfacher, als wenn ich das ganze Kind putzen muss, weil ja meistens gerade beim flüssiger Stuhlgang ist ja recht eine Rutschpartie. Ja. Insbesondere bei den Wegwerfwindeln, genau. Ja, ja. Bei den Stoffwindeln sieht es ein bisschen anders aus.
Ach, das ist schon wieder eine schöne Überleitung. Bist geübt. Seht ihr? Ja, aber Stoffwindeln, das ist nämlich der andere Punkt. Also du hast gesagt, Windeln und Stülpen, was lässt du für Windeln an? Du hast ja da verschiedene Angebote. Darum bin ich auf dich gekommen, über die Stoffwindeln.
Genau, ja. Das ist so, ja. Das ist so ein bisschen der Ursprung von Füdeli Wald, Stoffwindeln. Ja, wir haben unsere beiden Kinder mit Stoffwindeln gewickelt. Und was einfach wichtig ist, zu sagen, du kannst auch abhalten mit Wegwerfwindeln. Also Stoffwindeln ist nicht eine Voraussetzung, für das du Duschschädelskommunikation mit dem Kind umsetzen kannst. Es erleichtert dir halt vieles. Und zwar aus dem Grund, weil es gibt wie Abhaltenwindeln. Also es gibt wirklich explizite Windeln, die fürs Abhalten konzipiert sind, die wie so einen Bauchgurt haben um das Kind herum, wo du dann die Windeln kannst öffnen und aufgrund von diesem Bauchgurt bleibt die Windeln dran. Dann kannst du abhalten, dann kannst du sie wieder schliessen. Also das kann dir sicher mal das Abhalten erleichtern, wenn du ein kleines Handling reinkommst. Habe ich sehr gerne genutzt, Abhaltenwindeln in Nacht und unterwegs. Ja, daheim habe ich eigentlich meistens gewöhnliche Stoffwindeln gebraucht oder die gar keine. Und was halt auch der Vorteil ist bei den Stoffwindeln in Bezug auf die Duschschädelskommunikation, dass sie das Nässe-Feedback haben, das Kindli. Also, dass es wie merkt, dass es jetzt gebisselt hat und das Nässe-Gefühl hat. Und so zeigt es halt das Signal einfach auch deutlicher an. Und weil in einer Wegwerfwindel aufgrund von diesem Superabsorber ist es nur eine kurze Zeit nass und irgendwann verliert es dort auch ein Stück weit, dass es ja eigentlich nass ist und gebisselt hat. Mhm. Und das ist halt schon ein Vorteil, auch unter anderem von den Stoffwindeln. Ja,
dass sie das Signal ändern, dass du
weil es ihnen wie bewusst wird, dass sie halt nass sind, was in einer Wegwerfwindel nicht der Fall ist, weil die relativ schnell wieder drauf.
Wie startet man mit Stoffwindeln? Also wie tut man sich darauf vorbereiten?
Ja, es gibt ja mittlerweile Unmengen an Infos im Internet. Mhm. Also wenn man erst googelt, viele Kunden, die zu mir kommen, ja, also Janine, ich habe dort in das reingeschaut, du hast das Gefühl gehabt, ich kann nicht weiter. Und darum gibt es ja auch eine Stoffwindelberaterin, da gibt es ja auch einen Verein, der Stoffwindelverein Schweiz. Da könnte man schauen, in der Region, wo es Leute hat, die zu dem beraten. Ich rate eigentlich dazu, nicht zu verzweifeln, sondern lieber sich wirklich eine Fachperson an die Seite holen, die wirklich auch das kann aufzeigen kann, die Stoffwindeln auch kann zum Anlängen geben. Also meistens geht es so bei einer Beratung, die vor Ort ist, kann man wirklich auch die verschiedensten Windelsysteme auch mal in die Hänge. Es gibt dann rate ich eigentlich amix zum Start, dass man nicht einfach mal etwas kauft. Weil oft ist es so, dass eine Stoffwindel dann nicht unbedingt gerade dem Kind passt, weil es halt verschiedenste Systeme gibt, verschiedenste Schnittmuster, wo halt jedes Kind ein bisschen anders ist. Und es ist recht frustrierend, wenn man sich etwas angeschafft hat und das dann irgendwie einfach nicht verheben will. Und dort rate ich amix zu einem Mietpaket, also zu einem Stoffwindel-Mietpaket, wo man sich buchen kann, bei denen, jetzt zum Beispiel bei mir, wo man dann wie begleitet wird über 6, 8 oder 4 Wochen und man dann wie in dieser Testpaket-Mietphase ein bisschen ausprobieren, welches System passen wir, welches Material sagt mir zu, welche Marke passt am Kind. Die Marken passen viel besser als andere. Ist es überhaupt für uns integrierbar im Alltag? Finden wir einen Rhythmus? Können wir den Wäscherhythmus auch so etablieren, wie es für uns am sinnvollsten ist, dass wir einfach ein bisschen Erfahrungen sammeln. Und ich habe jetzt einfach auch die Erfahrung gemacht in den letzten 5 Jahren, dass einfach der Erfolg für das Stoffwindeln wirklich umgesetzt werden, ist einfach viel, viel, viel höher, wenn man sich vorgängig wirklich beraten und das Testpaket gemietet. Mhm. Und klar, da investiert man ein bisschen Geld und gleichzeitig kann man sich auch Geld sparen im Sinne von, dass man eben dann wirklich die Fehlkäufe vermeiden kann. Und man hat halt dann wirklich auch jemanden an der Seite, wo man Fragen stellen kann. Und das ist, glaube ich, der grösste Gewinn, der Support. Das Ziel wäre eigentlich, dass du entweder du in der Neugeborenenzeit das Stoffwindel-Testpaket mieten und dann würdest du wie mit Neugeborenenwindeln wickeln und dann würdest du ab so 4,5-5 Kilo würde dann die One-Size-Windeln passen und ab dieser Zeit könntest du dann wie die One-Size-Windeln anschaffen und das ist eigentlich immer so ein bisschen der Übergang bei diesen Testpäckchen, die ich in der Neugeborenenzeit vermiete, dann die Eltern die One-Size-Windeln anschaffen und die ist dann bis Wickelende können sie die nutzen.
Okay, also die gleiche Größe eigentlich.
Genau, die One-Size-Größe. Ja. Die geht ja meistens von 4,5, 5 Kilo bis etwa 14 oder 15, 16 Kilo. Okay. Kommt ein bisschen auf den Hersteller drauf an. Es ist selbstverständlich auch möglich, dass der, am Anfang wie die erste Zeit wie mit Wegwerfwindeln wickelst und dann wie auf die One-Size-Größe ein Testpäckchen würdest zum Beispiel mieten und dann wie es würdest anschaffen. Wichtig ist einfach, dass wenn man sich ein bisschen überlegt, wie so eine Wegwerfwindel aufgebaut ist und was sie für Inhaltsstoffe hat, dass man sich dort einfach auch ein bisschen bewusst ist, dass es nicht unbedingt hautfreundlich ist und dass es auch sehr eine Chemiebombe ist, im Sinne von, dass einfach auch die sanfte Babyhaut einfach auch könnte angegriffen werden. Und darum haben ganz viele Kinder, die Wegwerfwindeln tragen, haben ein rotes Füdli. Und das hast du halt mit Stoffwindeln nicht. Also das finde ich schon auch noch einer von diesen grossen Vorteile. Es ist einfach viel, viel gesünder für die Haut. Ja. Gerade so all die Probleme mit diesen roten Füdli hast du, wenn du abhaltest und mit Stoffwindeln wickelst, eigentlich kaum. Wenn, dann hast du es, wenn sie zahnen.
Ja, und dass dort der Zusammenhang ist.
Genau, und dass man sich das einfach so ein bisschen bewusst ist, auch im Voraus, dass man sich vielleicht die Gedanken doch macht, Stoffwindeln in Betracht zu ziehen. Und wenn, dann würde ich dort hier wirklich auch schauen, dass man sich dort hier beraten lässt. Oder an einem Webinar zum Beispiel von mir auch teilnimmt, das biete ich auch an. Also ich biete wie Einzelberatung an und drei Webinar und eben die Testpäckchen in diesem Bereich. Ja.
Das heisst ja nicht, dass man dann auswärts vielleicht doch mal einen Wegwerfwindel braucht oder so. Es ist ja immer, es muss für die Familie passen. Oder?
Absolut, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Ja, es gibt kein Schwarz-Weiß. Ja. Es gibt auch kein richtig und falsch. Es ist ganz wichtig, dass es für die Familie stimmt. Viele Familien, die wickeln einfach daheim mit Stoffwindeln und für unterwegs und für die Fremdbetreuung zum Beispiel nehmen sie die Wegwerfwindeln. Der gibt ja auch den Tipp, dass sie so ein Stofflümpchen in die Wegwerfwindeln rein tun, dass das Kind gleich das Nässe-Feedback hat und nicht ganz so einen starken Kontakt zu der Wegwerfwindel an sich. Man kann auch grundsätzlich mit Stoffwindeln wickeln in der Nacht mit Wegwerfwindeln. Du kannst auch alles mit Stoffwindeln machen. Du kannst auch alles mit Wegwerfwindeln machen. Also es ist wie alles möglich. Und das finde ich noch schön, weil es gibt dir ganz viele Möglichkeiten. Und gleichzeitig ist es natürlich schon auch wichtig zu wissen, dass man halt schon sehr, sehr viel Abfall kann sparen kann. Also bis zu einer Tonne. Nein, sogar mehr. Weil das ist gerechnet über 3 Jahre. Und viele Kinder sind ja länger als 3 Jahre in den Windeln. Mhm. Und dass man sich dort vielleicht auch den Gedanken macht, wenn man bedenkt, dass 10% von unserem Haushaltsmüll in der Schweiz aus Windeln besteht, also aus Wegwerfwindeln. Und man kann schon auch einiges an Geld sparen mit Stoffwindeln, insbesondere wenn du es dann auch wiederverkaufst. Und es gibt einen grossen Wiederverkaufsmarkt in der Schweiz. Und wenn du es für weitere Kinder natürlich kannst verwenden kannst, dann hast du sehr viel Geld gespart. Ja. Und bei den Stoffwindeln ist es wichtig zu wissen, es gibt wie verschiedenste Systeme. Wir sagen dann All-in-One, All-in-Two, All-in-Three und die Höschenwindel. Das sind eigentlich alles Systeme, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind. Also das All-in-One-System ist das einfachste, das ist analog an einer Wegwerfwindel. Das All-in-Two-System besteht aus 2 Elementen, aus einer Überhose und aus einer Sugilage, die du dann sehr flexibel kannst handhaben. Das All-in-Three-System hat 3 Elemente, die auch oft Abhaltewindeln auch noch verfügbar sind. Und das Höschenwindelsystem, das ist das, was man von früher eigentlich wie ein Stück weit auch ein bisschen kennt. Einfach ist es eine Windel komplett aus Stoff und dann darüber tut man wie eine Überhose. Man kann auch einfach mit Mullwindeln arbeiten und die falten und um das Kind herumwickeln und mit Überhose arbeiten. Also ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und dort findet jede Familie auch eben die entsprechenden Systeme und das Passende vor allem. Und dort finde ich es eben schon auch sehr zentral, dass man sich dort hier ein bisschen durch den Test und nicht einfach das nimmt, was die Kollegin oder die Nachbarin hatte, weil das könnte ich vielleicht für dich dann nicht zusagen.
Mhm. Und nicht verzagen, sondern eben ausprobiert, ob es noch etwas anderes gibt, was vielleicht dazu sagt.
Ja, genau. Ja, dass man wie nicht frustriert ist, jetzt hat es nicht funktioniert, sondern sich wirklich die, wirklich die weitere Infos einholen und sich dort eine beratende Fachperson an die Seite ziehen. Und was auch ganz wichtig ist, eine Stoffwindel wird halt schon auch nicht gleich angelegt wie eine Wegwerfwindel. Und das ist eigentlich das, was die meisten, was bei den meisten passiert, die sich einfach mal Stoffwindel kaufen. Es hat einfach schon Unterschiede, wie eine Stoffwindel sitzt. Sie sitzen heftig, zum Beispiel Beinbündel tust du nicht rausziehen wie bei einer Wegwerfwindel, sondern gegen Eichen, in die Hüfte. Also von dem her, dort bei der Handhabung, also wie du dann die Stoffwindeln nutzt am Kind selber, gibt es schon relevante Unterschiede. Und da steht es natürlich dann schon darum, wenn sie sitzt, dann läuft sie auch nicht aus. Und das ist mir noch wichtig zu sagen, eine Stoffwindel, die hält auch flüssigen Stuhl auf. Weil die hat wirklich so das frottierte Material von diesem Stoff, das saugt es ein. Und bei einer Wegerfindel hast du halt wie so ein kleines Rutschband, das ganz glatte Material. Und das, darum laufen die oft auch hinten aus beim Rücken. Und der Stoffwindel, wenn die korrekt sitzt, dann läuft die nicht aus. Ja. Und im besten Fall hält man den Stuhlgang sowieso mit dem Töpfchen ab und dann hast du keinen Stuhl mit der Stoffwindel.
Das ist erleichtert. So Überraschungen. So
ja, genau, das erleichtert halt schon sehr. Ja. Also das ist wirklich so ein kleiner Gamechanger, wenn du mit Stoffwindeln wirklich schon zusätzlich abhaltest.
Ja, es ist schon mega zeitaufwendig, wenn das Kind von oben bis und musst wirklich.
Ja, du bist einfach deutlich schneller, wenn du das andere Angebot machst.
Genau, ja. Wo wegfällt.
Und ja, Aufwand gibt es bei den Stoffwindeln. Mhm. Das finde ich, das darf man nicht vergessen. Und gleichzeitig lohnt sich der Aufwand aus meiner Sicht. klar, man muss sich natürlich informieren. Man könnte einfach irgendeine Wegwerfwindel kaufen und die passt dann, sondern eben darf Informationen sammeln, darf sich mit dieser Thematik befassen, darf fühlen, darf schauen, was passt. Und hat halt den Wäscheaufwand. Also statt dass du gehst kaufen und den Müllsack oder also in die Container schmeißt, tust du deine Windeln auflagern bis zu 3 Tage und dann tust du es wie waschen. Und man bedenkt, dass gerade bei Kindern ja sowieso viel Wäsche ist, ist das noch 1 bis 2 Wäsche mehr in der Woche. Und wenn man die eigenen Stoffwindeln hat, dann kann man das dann auch einfach in eine 60-Grad-Wäsche tun, mit dem geeigneten Wäschmittel, mit dem geeigneten Wäschprogramm. Und dann kann man dann auch gut zum Beispiel Küchentüchli dazu tun, einfach auch so eine 60-Grad-Wäsche kannst du gut mit den Stoffwindeln waschen, wenn du eben das korrekte Wäschmittel hast und auch Vorwäsche drin hast. Ja.
Wenn du jetzt so eine All-in-One hast, wie viel brauchst du pro Tag?
Genau, wenn du einfach nur auf das System würdest setzen, dann jetzt gerade bei der neugeborenen Zeit brauchst du so gut 30 Stück. Also es ist schon relativ viel. Darum empfehlen wir eigentlich auch nicht unbedingt neugeborene Windeln anzuschaffen, weil das ist einfach da kannst du einfach wirklich ein grosses Kostenersparnis testen, wenn du die Zeit mit dem Testpaket überbrücken. Und wenn du es dann anschaffst für One Size, dann wären es etwa 24 Stück.
Aber nicht pro Tag, pro Woche?
Nein, pro Woche. Also für gesamthaft.
Ja. Genau. Ja. Dass du so einen Stapel hast, dass du wirklich alle 3 Tage waschen, das reicht.
Ja.
Ja, dass du genug hast. Ja, 30 sind schon einiges. Da sparst du sicher viel, wenn du das Test machst.
Und die meisten Familien habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht, die mixen unser System. Mixen. Also die haben wie so für die Fremdbetreuung zum Beispiel das All-in-One-System. Es gab viele Kitas, die wickeln gerne mit dem. Wickeln. Oder auch zum Beispiel die Grossis. Wobei, dort habe ich auch schon ganz viele schöne Geschichten gehört, dass die total Fans sind von diesen modernen Stoffwindeln. Ach, das geht ja viel einfacher als auch noch dazu mal. Und das ist aber recht schön, so Rückmeldungen zu hören. Und die sind aber total Fan von, dass sie dürfen die Stoffwindeln anlegen. Und weil es halt einfach so ein viel geringerer Aufwand ist.
Genau.
Und viele, die tun wirklich wie zum Beispiel mit dem All-in-Two-System, die sie wickeln wie daheim oder für sich selber. Und was noch wichtig ist, es gibt wie verschiedenste Materialien als Nässenschutz. Also es gibt zum Beispiel die Wolle, das wäre die natürlichste Variante. Oder die PUL-Windeln, das ist, oder TPU, das ist so ein ganz feiner Regenmantelstoff, sage ich auch so im Vergleich, dass man sich ein bisschen ins Bild machen kann. Und da kann man wie auch wählen, ob man jetzt die Wolle möchte oder eben die PUL-Hülle.
Ja. Genau. Ja.
Und wenn man sich so ein bisschen Gedanken macht und vielleicht eher noch ein bisschen kritisch eingestellt ist bezüglich der Stoffwindeln, gebe ich gerne auch noch so ein kleines ein Experiment mit. Und zwar könnt ihr ja zum Beispiel mal ein Stoffhändchen anlegen, also wirklich so eine, möglichst nicht ein Polyesterhändchen, sondern ein Stoffhändchen, und euch eine Wegwerfwindel um den Arm binden, so wie wenn es um das Füttchen eines Kindes wäre, und dann mal schauen, wo das ist, es angenehmer zum Tragen, so nach 10, 15 Minuten, und dann wird man merken, dass in der Wegwerfwindel sehr, sehr stark geschwitzt wird, weil halt das luftdicht ist. Und das ist mit ein Grund oder einer der Hauptgründe, wieso das viele Kinder auch Ausschläge haben an der Haut, wenn sie lange in der Windel drin sind, insbesondere wenn auch noch Ausschädigungen drin sind, die Windel noch nicht gewickelt ist worden. Das reizt natürlich zusammen mit der Chemie. Und weil es halt ein Stoffwindel ist deutlich atmungsaktiver.
Wo wir haben über das Abhalten geredet, ich sage jetzt immer noch das Wort Abhalten, sage nochmal Ausscheidungskommunikation, gell? Dort ist ja auch das, ja, ist ja, hast du auch mehrmals gesagt, dass es einfacher wird zum Trockenwerden. Wie können wir uns diesen Link vorstellen?
Wichtig ist zu verstehen, dass ja, jedes Kind eigentlich grundsätzlich bereit ist und fähig ist, können zu signalisieren, wenn es muss. Und wenn man diesem Ausscheidungsreflex kann wie gerecht werden oder den wie kann unterstützen kann, dann gibt es ständige Stimulation in den ganzen Körperprozess des Kindes. Und Kinder, die die Impulskontrolle können aufbauen können, also die bewusst die Blase entleeren können. Und es gibt übrigens ganz spannende Studien, die aufzeigt, die haben eine Vergleichsstudie gemacht mit Vietnam-Schweden, mit Kindern, die komplett gewickelt werden in Schweden und mit Kindern, die abgehalten werden in Vietnam, wo es halt einfach auch sehr kulturell verankert ist, dass Kinder abgehalten werden. Und die Vergleichsstudie hat dann auch gezeigt, dass Kinder, die abgehalten werden ab Geburt, mit 9 Monaten ihre Blase komplett können, ohne Rest haben, entleeren können. Das finde ich schon ein wahnsinns Ergebnis für dass man bedenkt, mit 9 Monaten dürfen sie anfangen zu krabbeln und dort sind sie schon fähig, die ganze Blase willentlich kontrolliert zu entleeren. Und Kinder, die gewickelt wurden, erst mit 36 Monaten. Und das tut ja eigentlich auch so ein bisschen die medizinische Lehrmeinung untergraben, im Sinne von, dass Kinder eigentlich erst mit 36 Monaten Schließmuskelkontrolle haben und die Studie tut das eigentlich auch ein Stück weit widerlegen. Mhm. Das finde ich ganz einen wichtigen Aspekt, weil gerade mit der Ausscheidungskommunikation kannst du das natürlich einfach von Anfang an stimulieren und fördern. Und Kinder, die abgehalten wurden, die sind meistens mit 1,5-2-jährig trocken. Ja. Einfach, weil sie das Bewusstsein haben und die Körperwahrnehmung geschult wird von Anfang an.
Und du hast gesagt, abhalten würdest du dann einfach dich auf den Stuhlgang konzentrieren. Mhm. Und das braucht wie nicht eben das volle Programm, sondern das reicht.
Genau, also je öfter du es natürlich machst, desto mehr wird stimuliert und desto eher ist das Kind auch bereit, können, frühzeitig getrocknet zu sein. Und gleichzeitig Hauptsache das Angebot, das finde ich ganz zentral. Insbesondere halt für den Stuhlgang, weil das einfach auch das ist, was für das Kind eigentlich wie der wichtigste Aspekt ist, dass es sich nicht vollstuhlt. Und das hilft einfach auch schon für später, weil ganz viele Kinder, die ja gewickelt werden, die haben ja irgendwann Probleme mit dem Stuhlgang und dass sie die Windeln, also Problem im Sinn von, dass sie zwar mit dem Beisel funktioniert als tipptopp und gleichzeitig brauchen sie für den Stuhlgang noch eine Windel. Mhm. Und das kannst du natürlich auch mit der Stetigkommunikation schon vermeiden. Ja. Oder auch zumindest fördern, dass das nicht passiert. Ja, vermeiden würde ich jetzt vielleicht gerade nicht unbedingt sagen.
Also die Situation, wo das Kind eigentlich auf das WC sollte, den Stuhlgang sollte, hat und aber nicht auf das WC, sondern eine Windel braucht und in der Ecke steht, das Geschäft erledigt und wieder die Windel abzieht.
Genau, ja. Und das ist wirklich eine grosse Thematik, die ich auch ganz viele Familien begleite. Und beim Trockenwerden ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr nicht abwartet. Also, dass ihr wirklich nicht wartet, bis der Kind die Windel in die Hand drückt. Und das kommt nicht, in den wenigsten Fällen, sondern dass man sich bewusst ist, dass das Kind schon sehr früh fähig ist, können anzuzeigen, wenn das es eigentlich keine Windel mehr wenn wir tragen. Grundsätzlich ist eigentlich schon ein Wickelstreik ist eigentlich bereits schon ein Zeichen, hey, ich bin autonomer geworden, ich bin mobiler geworden, hilf mir es selber zu machen, so ein bisschen hilf mir es selbst zu tun. Und dort finde ich es wichtig, dass man dort wirklich auch schon bereits Windelfreizeiten anbietet. Und ein Sitztöpfchen einführt, schon früh, also das kann man schon im Krabbelalter machen, dass das Kind wirklich auch lernt, hey, dort ist ein Ort, wo ich ausscheiden kann. Und es gibt wie so sensible Phasen für Kinder, die wirklich schon sehr früh sind und die auch schon dürfen die Ausscheidungskommunikation geniessen. Dort ist es meistens zwischen 9 und 12 Monaten, wo sie wirklich schon so ein Fenster fürs Trockenwerden offen haben. Denn das Fenster, das ich den meisten empfehle, ist so ab 18 Monaten. Dann gibt es ganz oft die Wickelstreiks, also wirklich, nein, ich will keine Windeln mehr und dass sie sich ganz fest wehren und dass man auf das eingeht. Dass man dort nicht alles daran setzt, dass man drei Windeln am Viertel haben vom Kind, sondern dass man wirklich das Tier realisiert, hey, stopp, das Kind sagt mir etwas, es hat ein Bedürfnis und ich sehe das. Und was meine Aufgabe jetzt als Elternteil ist, ja, was habe ich jetzt für Lösungswege, was habe ich für Strategien, die ich anwenden kann. Und dort ist wirklich der Punkt, hey, ich kann dich begleiten beim Trockenwerden. Und das ist schon früh. Ja, in unserer Gesellschaft ist das, wird das als früh angeschaut mit 18 Monaten. In anderen Ländern ist das eher spät.
Schon fast spät wieder.
Ja. Und der Zeitpunkt, den die meisten eigentlich ja machen bei uns in unserer westlichen Gesellschaft, ist so kurz vor 3. Oder auch sicher so mit 2,5. Und das ist schon relativ spät. Insbesondere wenn es erst ab 3 stattfindet, das Begleitungsunterbrochen werden, dann wird es herausfordernd. Ja. Und dort wirklich fährt früh an, holt euch dort auch Unterstützung, weil es braucht gewisses Hintergrundwissen, auch gewisse mögliche, also man muss halt einfach gleich wissen, was für einen Plan das du hast, weil was halt wichtig ist, gerade in diesem Autonomiealter mit so 18 Monaten oder eben um 2-Jährige herum, der kommt ja ganz oft das Alter, wo sie Nein, Nein, Nein sagen. Und wenn du dich natürlich fragst, wo ist der ohne Windel, kommt sowieso ein Nein. Und dass man sich wieder hier bewusst ist, hey, ich kann dich so und so begleiten, das ist wieder Weg, das habe ich für Möglichkeiten und ich strahle Sicherheit und Klarheit aus. Und das ist wirklich so der Teil der Eltern, der ganz zentral ist. Mhm. Und das, ja, an dem steht auf alles schlussendlich und an der Sprache, an der Kommunikation.
Okay. Du hast vorhin gesagt, eben, wir sollen wirklich die Fenster nutzen. Was gibst du da für Tipps an die Hand in diesen Prozessen, dass man die Kinder ja wirklich begleiten kann? Einerseits finde ich schon immer wichtig bei allen Themen meine eigene Haltung. Wie ist mein Plan? Was gibt es sonst noch so für einfache Möglichkeiten?
Genau, die zwei Punkte, die du jetzt gerade erwähnt hast, sind ganz zentral. Was so ein bisschen die Rolle der Eltern ist, dass sie wirklich wissen, wie gehe ich vor. Und auch, was habe ich für eine Haltung? Tue ich es meinem Kind zutrauen? Fühle ich mich sicher in dem ganzen Begleiten. Wenn nicht, dann hol dir unbedingt Unterstützung, weil dein Kind kann es. Es braucht einfach vor allem einen sicheren Hafen und jemanden, der weiss, wie es geht. Und das liegt schlussendlich an uns Eltern, respektive an den Bezugspersonen. Und was ganz wichtig ist für das Kind, wenn er startet, mal ein bisschen rauszwingen, ja, was hat das Kind für ein Körperbewusstsein? Merkt es, dass es muss? Ist es sogar sagen, dass es eine volle Windel hat? Oder sagt sie, ich mache jetzt gerade busy machen, währenddessen es bisselt? Also, welchen Stand hat es dort bei der Körperwahrnehmung? Und dort wird dort wirklich auch darauf eingehen, dass man das ein bisschen schulen, dass die Körperwahrnehmung. Und dort kannst du zum Beispiel mit dem Nessen-Feedback arbeiten, wenn sie es jetzt noch nicht so bewusst wahrnimmt, dass es bisselt. Kannst du zum Beispiel eben einfach mal die Windel abziehen und eine Hose anlegen, und wenn es ein bisschen hat, eine nasse Hose. Und die Nässe ist natürlich für das Kind eher unangenehm. Und gleichzeitig kann man dort dann wirklich auch liebevoll darauf eingehen, oh, schau, jetzt hast du gerade ein bisschen. Das machst du auch, wenn du die Windeln anhast. Und dass sich einerseits eben mal das Bewusstsein gefördert wird, was ihr auch machen könnt, wenn ihr nicht nasse Hose wollt, eben zum Beispiel so eine Stofflappe reinlegen, als oberste Schicht in die Wegwerfwindeln, oder mit Trainingshöschen arbeiten, kann man auch, wobei die Trainingshöschen, bei diesen Trainingspants, was es ja Unmengen auf dem Markt gibt mittlerweile, für das Trockenwerden zu fördern, ist halt einfach oft der Fall, dass es nicht unbedingt viele, also eine grosse Füllmenge hat und das sollte vielleicht gleich durchlässt bei den Höschen.
Ja.
Das ist eher für die Momente, die denkt die Trainingshöschen, wenn sie dann schon relativ zuverlässig trocken sind und einfach so als Schutz, wenn man vielleicht mal unterwegs ist zum Beispiel. Was auch wichtig ist, dass du es sichtbar machst, den ganzen Prozess. Mit Töpfli-Büchli schaffst, mit sinnvollen Töpfli-Büchli. Und dort habe ich auf meiner Website kannst du eine kostenlose PDF-Datei abladen zu den Töpfli-Büchern, die ich empfehle. Und auch noch Spiele, also Spielmöglichkeiten, was man mit dem Kind, wie man das thematisieren kann. Und das hilft dem Kind, sich zu identifizieren in diesen Büchli und den ganzen Prozess mal zu erklären, wie das überhaupt geht. Das kannst du anhand der Büchli, weil dann gibt es dir auch einen gewissen Wortschatz, weil viele Eltern haben diesen Wortschatz ja noch gar nicht, wie wollen sie denn den auch haben, oder? Und dass man es einfach auch vorzeigt. Also das Kind wirklich auf die Toilette mitnimmt, erklärt, wie das geht, was so eine WC-Spülung macht. Und insbesondere, wenn sie kleiner sind, also so mit 18 Monaten, 2-Jährigen, unbedingt ein Sitztöpfchen anbieten. Weil der können sie selber draufhöckeln, ist für sie ergonomischer zum Sitzen. Weil auf dem WC brauchen sie Hilfe. Und wenn sie Hilfe brauchen, dann ist es für sie einfach ein längerer Weg. Und gerade im Autonomiealter ist einfach ein Sitztöpfchen sinnvoller.
Das WC-Loch, das alles verschlingt.
Ja, genau. Das kommt natürlich dann auch noch dazu. Das
Thematik. Ja.
Genau. Ja.
Die Angst, wo die Angst dann auch irgendwo noch drin spielt.
Mhm. Ja, und da, gerade zu dieser Thematik gibt es ein ganz gutes Töpfli-Büchli. Das heisst, alle müssen mal aufs Klo. Und dort wird das WC abgebildet, inklusive der Kanalisation. Und wo dann auch wirklich auch der Stuhlgang durchgeht, bis es dann auf dem Feld wieder landet oder in die Kläranlage. Und das finde ich ganz wichtig, dass man das dem Kind schon frühzeitig zeigt, hey, es hört im Fall nicht auf in diesem Loch. Dass es wirklich
weitergeht
und dass das Kind auch dort hier ein gewisses Wissen bekommt und auch eben die Angst kann abbauen. Ja,
falls also sind wir eigentlich wieder beim ersten Thema, oder? Bei der GfK, du schaust eben wirklich auf Augenhöhe an und nicht, du solltest jetzt darauf hocken, sondern erklärst schon, warum und wieso und was passiert.
Mhm. Ja, das ist ganz wichtig, dass du wirklich zugewandt mit dem Kind bist, dass du begleitest. Ja, dass du einfach auch sicher bist in dem, was du machst. Ja. Weil deine Unsicherheit spiegelt sich im Kind. Wenn du nicht weißt, wie das Kind kannst begleiten kannst und immer wieder verunsicher bist, ja, legen wir die Windel an oder nicht, dann wird das Kind nicht darauf bestehen, dass es keine Windel mehr hat.
Ja.
Ja. Und das ist wirklich ganz oft der Fall bei Kindern, die eben dann ein bisschen länger in der Windel sind. Darum dort frühzeitig sich dort informieren und Hilfe holen.
Was gibt es sonst noch für Tipps?
Was sicher auch wichtig ist, ist Geduld, also im Sinn von nicht unbedingt eben das Abwarten, sondern einfach einerseits dem Kind zutrauen und andererseits einfach auch nicht zu denken, nach 3 Tagen hast du keine Windeln mehr an. Das ist ja durchaus ein Prozess, also das Kind darf lernen. Und dass man dort auch ein bisschen geduldig ist und sich wirklich auch bewusst ist, eben, wie du mit dem Kind redest.
Mhm.
Und das Kind auch bestärkst. Wovon ich gerade abrate, sind auch die Belohnungssysteme, also ein Kleberli-Plan, du kannst dir etwas wünschen, wenn du dort keine Windeln mehr hast. Weil das ist auch ein extrinsischer Motivator und das ist eigentlich längerfristig oft dann auch nicht zielführend. Und darum dort wirklich auf die intrinsische Motivation des Kindes setzen, es dort hier fördern. Und dann wird das gut kommen.
Gleich noch eine Frage, die mich auch selber interessiert. Es ist ja Tag und Nacht, ist ja dann auch noch mal etwas anderes. Wie würdest du am Anfang mit der Nacht machen?
Mhm. Der kommt so ein bisschen darauf an, was für eine Grundlage das Kind hat. Jetzt zum Beispiel, wenn das Kind abgehalten wurde, ab Geburt, die sind oft früher trocken in der Nacht als am Tag.
Mhm.
Und Kinder, die wie gewickelt wurden, der würde ich eher zuerst auf den Tag setzen, also dass es wirklich zuverlässig trocken ist über den Tag. Die medizinische Definition von Trockenwerden ist ja, dass es über 6 Monate einmal pro Monat ein Ines-Erlebnis hat. Also wirklich einfach einmal ein Unfall pro Monat. Über 6 Monate gerechnet werden, dann ist das Kind trocken, egal ob Tag oder Nacht.
Ja.
Und ich sage aber, ja, wenn es 6 Monate über einen Tag verteilt ein Ines-Erlebnis ist, dann ist es über einen Tag trocken. Und wenn du diese Voraussetzung hast, dann würde ich sicher die Nacht angehen. Du kannst auch parallel dazu, je nachdem, wie alt das Kind ist. In der Nacht kann man halt, da fließen ganz viele verschiedene Faktoren drin ein. Was dort hier einfach zentral ist, ist einerseits, dass man ein bisschen schaut, wie das Trinkverhalten ist. Trinkt das Kind am Abend alles nach, was durch den Tag eigentlich hat sollen trinken. Dann wird es relativ schwierig werden, für das Kind können trocken zu sein. Also dort wirklich das Trinkverhalten probieren zu optimieren. Was auch ein wichtiger Punkt ist, hat es überhaupt ein gewisses Blasenvolumen? Also geht es auch halb Stunde aufs WC durch den Tag? Das würde hindeuten, die Blase wäre auch relativ klein. Man dürfte noch ein bisschen Blasen trainieren. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten. Also es braucht auch ein gewisses Blasenvolumen. Es braucht auch eine Weckbarkeit in der Nacht. Also dass das Kind wirklich, dass der Reiz vom Körper auskommt, hey, ich habe eine volle Blase, wach auf, ich sollte bisseln. Das ist ja eigentlich auch das Ziel des Ganzen. Das Kind soll ja nicht durchschlafen und komplett trocken sein, sondern es soll ja vor allem geweckt werden. Wir gehen ja in der Nacht, je nachdem, manchmal auf die Toilette. Und genau, das wäre ein Faktor. Es gibt natürlich noch ganz viele mehr. Je nach Alter halt auch. Oft tun die Kinder auch Erlebnisse durch die Nacht verarbeiten. Und das tut sich dann auf das Ausscheidungsverhalten auch äußern. Grundsätzlich ist es so, wenn ein Kind am Morgen 5 bis etwa 7 Mal nacheinander eine trockene Windel hat, dann kannst du es probieren.
Ja.
Und stell am besten noch ein Heavy neben das Bett. Das gibt dem Kind auch Sicherheit und Möglichkeit, ich kann schnell hurtig bisseln in der Nacht, falls ich wirklich müsste.
Ja. Jetzt haben wir sehr ausführlich über verschiedene Sachen sehr viel gelernt, auch ich. Janine, hast du noch zum Abschluss etwas, was du ergänzen willst, oder wie als Abrundung noch? mitgeben?
Ja, sehr gerne. Und zwar vertraut euch dem Kind. Euer Kind ist unglaublich kompetent ab Geburt. Traut ihm etwas zu, traut auch euch etwas zu im Umgang mit eurem Kind. Und wenn ihr Hilfe braucht, dann meldet euch gerne. Ich biete diverse Webinare an, unter anderem auch zum Trockenwerden, dort Begleitung. Verzweifelt nicht. Es ist sehr mutig, sich wirklich Hilfe zu holen.
Ja.
Und es ist ganz wichtig, dass man dort jeweils das Kind im Mittelpunkt sieht, dass das Kind nicht leidet und dass es frühzeitig Unterstützung bekommt.
Ja. Meistens ist es ja der Schritt gegen raus, wie immer bei allen Themen, die schwer ist, und dann wird es schon viel einfacher.
Ja.
Genau. Da bist du sehr gute Adresse. Ich würde dich natürlich gerne noch verlinken. Oder auf Instagram wird Janine also auch sehr aktiv. Und dort seht ihr auch immer die regelmässigen Kurse, die noch anstehen. Es freut mich sehr, habt ihr heute zugelassen und etwas über eure Zukunft erfahren, wie ihr euer Kind kompetent begleiten könnt. Wenn dir die Folge gefallen hat, schenke uns gerne Sterne, schicke sie weiter an all deine Freundinnen und Freunde, die genau in dieser Zeit sind oder die Zeit kommt, wo die Themen wichtig sind.